Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Große Diskussion in den USA rund um die Republikanische Partei. Nach den Capitol Riots in Washington diese Woche und dem Vorwurf an Präsident Donald Trump, er hätte diesen Sturm auf das Parlamentsgebäude erst möglich gemacht. Sich als Republikaner jetzt nach 4 Jahren Trump-Regierung hinzustellen und dem Mann den Rücken zu kehren, das ist natürlich sehr einfach. Welche Folgen hat es für die GOP, die Grand Old Party, dass sie diesem Präsidenten mit seiner Politik so lange hinterhergelaufen ist? Wird es eine Neuausrichtung geben? Darüber sprechen wir mit unserer Korrespondentin in Washington hier im Update-Podcast am Freitag. Und damit hallo auch an Rahel Klein in der Homeoffice-Leitung.
Hallo.
Wo bist du gerade? In Dubai? So wie gefühlt gerade alle Influencerinnen und Influencer bei Instagram?
Da ich ja keine Influencerin bin, bin ich auch nicht in Dubai, sondern ganz brav bei mir zu Hause im Studio, im Schlafzimmer.
Du merkst schon, ich bin leicht neidisch. Wobei bin ich's? Ehrlich gesagt ist mir egal, dann soll sie halt nach Dubai fliegen. Aber irgendwie macht's viele Leute wütend momentan, ne?
Ja, also ich meine, es macht halt auch was mit einem, ne? Wenn man gerade in Pandemiezeiten zu Hause bei 2 Grad und Schneeregen sitzt und dann Leute unter Palmen sieht, geht vielen InfluencerInnen gerade so, dass sie viel Ärger abbekommen. Und da haben wir uns mal gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum finden wir das so kacke gerade?
Außerdem Thema in dieser Podcast-Episode, der härtere Lockdown verlängert bis Ende des Monats auch für Schülerinnen und Schüler. Und die fühlen sich in der Pandemie mehr und mehr im Stich gelassen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Wir sprechen hier im Update-Podcast mit der Schülerin Annika, die uns aus ihrem Homeschooling-Alltag berichtet, zum Beispiel vom Sportunterricht.
Wir haben eine Fitness-Challenge, die wir zu Hause aufnehmen müssen und dann unseren Lehrerinnen und Lehrern schicken sollen. Damit werden dann die Klassen auch teilweise verglichen und die Noten gemacht.
Gruselig, oder? Wie kann man sich dafür motivieren? Auch darüber sprechen wir. Das ganze Gespräch in diesem Podcast zum Update am 8. Januar 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Was für ein Feigling. Sorry, dass ich das so sage. Präsident Donald Trump will übernächste Woche nicht zur Inauguration von Joe Biden kommen, zur feierlichen Amtseinführung, hat er heute Nachmittag getwittert. In den USA ist nach dem Sturm auf das Capitol die Zahl der Todesopfer gestiegen. Ein Polizist ist an seinen Verletzungen gestorben. Tja, und um den noch Präsidenten scheint es einsam zu werden. Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter wenden sich ab. Bildungsministerin Betsy DeVos hat gekündigt, andere Republikanerinnen und Republikaner kritisieren Trump in aller Öffentlichkeit. Und die US-Demokraten, die wollen ein Amtsenthebungsverfahren noch bis Mitte nächster Woche starten, sollte Vizepräsident Mike Pence nicht vorher im Kongress die Absetzung des Präsidenten einleiten. Das hier hat die stellvertretende Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Catherine Clark, heute Morgen bei CNN gesagt.
Donald Trump needs to be removed from office. And we are going to proceed with every tool that we have to make sure that that happens to protect our democracy.
Wir schalten auch heute im Update zu unserer Korrespondentin Doris Simon in Washington. Doris, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Donald Trump noch vor dem 20. Januar seines Amtes enthoben wird?
Nicht so wahrscheinlich, aber mit Voraussagen ist das ja in diesen Zeiten so eine Sache. Und ehrlich gesagt, wenn nicht das Amtsenthebungsverfahren, was du angesprochen hast, nach Artikel 25 zieht, dafür müsste der Vizepräsident mitspielen. Und da höre ich so, dass dem nicht so sein soll. Und es müsste auch mindestens die Hälfte der Kabinettsmitglieder mitziehen. Die haben wohl darüber gesprochen, aber bis jetzt gibt es keinerlei Anzeichen, dass sich da etwas tut. Da gibt es ja auch sehr viele Trump-Loyale, logisch. In dem von ihm ernannten Kabinett. Wenn trotzdem etwas passieren soll, müsste es dann das Impeachment-Verfahren sein. Das hat Donald Trump ja schon einmal überstanden. Das könnte nämlich der Kongress lostreten. Das könnten die Demokraten im Abgeordnetenhaus lostreten. Und wir haben es gerade eben gehört, die sind dazu bereit und würden schon nächste Woche die nötigen Punkte vorlegen. Ja, und dann geht das seinen Weg. Abstimmen darüber muss am Ende, wir erinnern uns ja, der Senat, da hatte sich Donald Trump ja auch den retten können im letzten Jahr. Aber jetzt hat zum Beispiel der Senator Ben Sasse schon gesagt, er wird sich das ganz genau anschauen, was die Demokraten vorlegen. Denn Donald Trump hat seinen Amtseid verletzt und Mitt Romney hat das letzte Mal ja auch mit den Demokraten gestimmt.
Ein Impeachment wäre deshalb noch interessant. Viele sagen ja, was nützt das denn, eine Woche vor dem Ende der Präsidentschaft das zu machen? Es wäre deswegen interessant, weil er dann nicht nochmal antreten kann, richtig?
Genau das. Und ich glaube, das finden inzwischen auch etliche republikanische führende Politiker eine sehr gute Idee. Denn selbst wenn das Impeachment ihn nicht mehr erwischt vor dem 20. Januar, und hier haben Politiker von beiden Parteien wirklich Angst, was noch angestellt werden kann in den wenigen Tagen, die bleiben von Donald Trump. Selbst wenn das nicht mehr greift, weil das eben dauert, bis wieder der Senat zusammenkommt und der darüber befinden muss und so weiter. Es wäre es wert. 2024 wäre Donald Trump dann sicher von der Bildfläche, wenn ein Impeachment-Verfahren die Mehrheit bekommt.
Es gibt eine neue Videobotschaft von Donald Trump und plötzlich klingt er etwas anders.
To those who engage in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay.
Nachdem er ja Mitte der Woche noch den Kapitolstürmenden ein I love you, you are very special zugerufen hatte. Es klingt, als würde er sich so langsam seinen Punkt retten wollen.
Also, meine Lesart der Dinge ist, irgendwann gestern haben die pausenlosen Bearbeitungsversuche von seiner Familie, Beratern, Rechtsbeistand dazu geführt, dass er einen kleinen Moment kapiert hat, wie gefährlich das alles ist, was er da angezettelt hat mit seinem Aufruf zur Gewalt am Kapitol. Und dann hat er sich beknien lassen und hat das, was komplett vorformuliert war, vorgelesen. Aber du hast es ja schon gesagt, er hat erstmal heute getweetet an alle, die gefragt haben, ich werde nicht zur Amtseinführung gehen. Und davor, nur 16 Stunden nach dieser Videobotschaft, die du gerade eingespielt hast, da hat er ganz anderes gesagt. Er sprach wieder vom Patrioten, tweetete in Großbuchstaben, dass seine Unterstützer auf lange Zeit eine gigantische Stimme hätten und dass sie nicht respektlos oder unfair behandelt würden, wie auch immer. Für mich klingt das so wie, hey Leute, das vorhin mit der Videobotschaft, das musste ich machen, aber ich habe es nicht so gemeint, ihr seid immer noch die Größten. Ich meine, das ist meine Interpretation, aber tatsächlich glaube ich überhaupt nicht, dass Donald Trump sich da bewegt hat. Nein, das sind kurze Momente, wo er das tut, was seine Berater ihm sagen, und dann ist er wieder Donald Trump.
Und bewegen sich denn seine Unterstützer in der Republikanischen Partei, Ted Cruz, Josh Hawley, Kelly Loeffler, noch einige mehr, die bis zuletzt die Lüge über die gestohlene Wahl mitgetragen haben, auch im Kongress? Wie klingen die heute?
Ja, das ist ein ganz breites Spektrum. Kelly Loeffler hat ja relativ schnell die Reißleine gezogen, nachdem sie ihren Sitz in Georgia verloren hat. Sie ist nicht mitgegangen bei dem Einspruch gegen die Bestätigung des Wahlergebnisses für Joe Biden im Kongress. Da war sie schon nicht mehr dabei. Ja, Josh Hawley und Ted Cruz sind die beiden Senatoren mit etwas Namen und Gewicht, die es noch getan haben. Und Josh Hawley kriegt es im Augenblick knüppeldick mit. Zu Hause in Missouri hat nicht nur sein großer Förderer, der frühere Senator Danforth, gesagt, es war der größte Fehler seines Lebens, dass er Josh Hawley geholfen hat, diesen Senatssitz zu erobern. Auch die Zeitungen, die Medien zu Hause in Missouri sagen, an Hawleys Händen klebt Blut. Hawley hat einen Buchvertrag, den er hatte bei Simon & Schuster, über sein Vorgehen gegen die großen Tech-Konzerne verloren. Bei Ted Cruz bin ich im Augenblick nicht im Bild, wie es bei dem aussieht. Aber es gibt schon einige, die es abbekommen. Und bei den anderen unterschiedliche Schnelligkeit bei der Bewegung hin zu einem rettenden Ufer, würde ich es mal nennen.
Wie geht's weiter in der GOP, der Grand Old Party der Republikaner in den USA? Noch etwas früh, diese Frage zu stellen, aber erste Eindrücke aus dem Scherbenhaufen der Partei von Deutschlandfunk Nova, USA-Korrespondentin Doris Simon.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was geht bei euch im Kopf vor, wenn ihr im Moment schöne Urlaubsfotos seht, also aktuelle Fotos von Leuten auf Instagram, auf Facebook oder TikTok? Promis, denen ihr folgt, am Strand, unter Palmen oder in den Bergen, im Schnee, zu normalen Zeiten macht uns das manchmal neidisch. Bei besten Freunden und Freundinnen freut man sich auch für die Leute. Aber heute machen solche Fotos oft wütend. In Lockdown-Zeiten, da können sie extreme Gefühle und Reaktionen auslösen, was Promis oder Influencerinnen und Influencer gerade auch ordentlich abbekommen. Rahl Klein aus dem Update-Team. Also Dubai, die Malediven oder schneebedeckte Berge sind auch im zweiten, härteren Lockdown beliebt und für manche offenbar erreichbar.
Ja, also ich meine, grundsätzlich muss man ja sagen, Reisen ins Ausland sind ja nicht verboten, wenn man sich an die Regeln hält, auch wenn man dann zurückkommt. Allerdings rät die Bundesregierung natürlich von nicht notwendigen Reisen ab in Pandemiezeiten. Viele machen es aber eben trotzdem. Influencerin Kathi Hummels war über Silvester zum Beispiel in Dubai, hat Fotos vom Strand gepostet. Und das fanden halt nicht alle ihre FollowerInnen passend. Also eine Nutzerin schreibt, was für eine Doppelmoral, erst Masken für den guten Zweck verkaufen und dann während des Lockdowns Urlaubsbilder posten. Und eine andere Nutzerin regt sich auch darüber auf, dass man in Deutschland nicht mal richtig Tagesausflüge machen kann, weil alles überrannt wird, und hat sich dann da auch zu entschieden, Kathi Hummels zu entfolgen.
Kathi Hummels ist aber nicht die einzige Prominente, die das gerade macht.
Nee, also es erregen viele SchauspielerInnen, Promis die Gemüter. Sophia Tomalas Foto aus dem Schnee werden nicht so gut aufgenommen zum Teil. Oder Dieter Bohlens Reise auf die Malediven und sein Foto unter Palmen. Da hat eine Nutzerin geschrieben auf Instagram: Im Moment fühlt man sich wie ein Mensch zweiter Klasse, wenn man eure Bilder sieht. Oder auch noch jemand anderes: Du hast eine Vorbildfunktion. Würde das jeder machen, wäre es nicht gut, oder?
Ist das Neid, der da rausbricht, oder warum regt uns das so auf?
Ja, also Neid und Missgunst können natürlich eine Rolle spielen. Es kann aber auch noch was ganz anderes sein, sagt die Philosophin Rita Molzberger.
Ich glaube, viele unterstellen, dass da Ignoranz zur Schau gestellt wird. Der Problematik gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber, denen es schlechter geht.
Also dieses so tun, als wäre alles normal, während viele gerade einfach leiden, das kann einen natürlich aufregen. Und dann sagt Rita Molzberger aber auch, wir sind ja diejenigen, die Promis eine Sonderstellung zuweisen. Die sind ja erstmal auch nur Menschen. Aber diese Sonderstellung, die regt uns jetzt in Pandemiezeiten irgendwie heftiger auf.
Anstatt dann einfach zu entfolgen. Von vielen ist es aber natürlich auch der Job, zu reisen, zu bloggen von einer Reise. Also die Glücklichen verdienen ja zum Teil ihr Geld damit.
Genau, und das sagen die dann auch. Also Dieter Bohlen sieht das selbst auch so. Der hatte dann auch auf diesen Kommentar geantwortet und gesagt, er nütze niemandem, wenn er nur zu Hause rumsitze. Und er wäre ja dafür da, Menschen zu unterhalten. Und auch Kathi Hummels hat gesagt, sie sei hauptsächlich beruflich in Dubai. Und genau da wird aber halt so ein Grundproblem, was es bei InfluencerInnen ja schon immer gab, gerade ganz besonders deutlich, sagt die Philosophin Rita Molzberger, nämlich, dass sich Berufliches und Privates bei InfluencerInnen gar nicht trennen lässt.
Das ist uns vor der Pandemie nicht so aufgefallen, aber das ist jetzt wie unter einem Brennglas, das uns auffällt. Es ist komisch, wenn jemand aus seinem Privatleben gewerbliches Interesse macht und öffentliche Dinge lebt, die wir jetzt privat verurteilen würden. Das ist jetzt eben gerade schwierig.
Also heißt, privat finden wir es natürlich besonders doof, wenn jemand gerade irgendwie private Reisen macht. Und bei InfluencerInnen ist das aber halt so halb privat, halb beruflich. Man muss dazu natürlich aber auch sagen, wir fühlen uns im Moment sowieso gerade irgendwie hilflos. Vieles ist unvorhersehbar und da ist es auch ganz normal, dass uns sowas wütend macht. Nur muss man natürlich immer gucken, ob man das wirklich falsch findet, was da gerade passiert, oder ob es halt einfach nur Neid und Missgunst ist.
Aber die Menschen, die sich da zur Schau stellen, ihr Privatleben zur Schau stellen, die können ja auch mal in sich reinfühlen. Empathischer wäre es gerade vielleicht nicht so zu tun, als wäre alles ganz toll, als könne jeder, jede von uns Urlaub machen.
Ja, sagt auch Rita Molzberger.
Da kann es schon angeraten sein, sich mal Gedanken zu machen, ob man sich nicht vielleicht eher zurückhalten will.
Also Kathi Hummels hat sich dann auch entschuldigt, hat erstmal eine kurze Social-Media-Pause eingelegt und erst wieder gepostet, als sie dann zu Hause war. Und ich meine, man kann natürlich schon auch sagen, es gibt halt auch InfluencerInnen, die sich das insgesamt zu Herzen nehmen und auch ganz bewusst im Moment nur Fotos von zu Hause posten oder sich im Moment halt kreative andere Fotomotive überlegen.
Geht als ja Fotos auch. Von Palmen oder Schnee statt Lockdown zu Hause. Promis und Influencerinnen, Influencer machen gerade viele Menschen mit ihren Urlaubsfotos wütend. Warum das so aufregen kann? Ralf Klein hatte ein paar Erklärungen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute wäre eigentlich der letzte Ferientag für viele Kinder und Jugendliche gewesen. Das Wochenende noch frei und dann Montag wäre es wieder losgegangen, wäre der härtere Lockdown nicht verlängert worden. Und während wir viel über verzweifelte Eltern hören, über die Probleme, kleinere Kinder zu beschäftigen und gleichzeitig zu arbeiten im Homeoffice, über Homeschooling, was weiter nicht überall gut klappt, bleiben irgendwie die älteren Schülerinnen und Schüler auf der Strecke. Sie fühlen sich laut einer neuen Studie der Unis Frankfurt und Hildesheim mit ihren Problemen kaum wahrgenommen. Wir sprechen darüber mit Annika Steinbauer, 16 Jahre alt und im Stadtschülerinnenrat Darmstadt. Hallo Annika.
Hallo.
Annika, ich weiß, dass du es richtig findest, dass es erstmal keinen Präsenzunterricht gibt bei euch. Auch du hast dich in der Schule nicht immer so sicher gefühlt in Sachen Corona, aber du bist auch nicht wild auf Homeschooling ab Montag. Warum?
Naja, also ich persönlich finde es erstmal eine sehr schwierige Situation für uns Schülerinnen und Schüler, weil wir, finde ich, ziemlich alleingelassen werden mit der Situation. Wir müssen uns das ganze Material selbst anschaffen und mehr oder weniger auch selbstständig lernen. Wir haben dabei kaum Hilfen von den Lehrerinnen und Lehrern und natürlich werden auch diverse Programme und eben auch die technischen Geräte vorausgesetzt. Das finde ich nicht ganz so richtig, wie es im Moment abläuft.
Beim Online-Unterricht, wie ist das da mit Fächern wie Sport, Kunst? Was ist mit Experimenten in Chemie, in Physik, in Bio? Das fällt alles hinten runter?
Ja, korrekt. Also die Experimente haben wir natürlich alle gar nicht, weil wir nichts zu Hause machen können. Beim Sportunterricht sieht es bei mir im Moment folgendermaßen aus. Wir haben eigentlich mehr oder weniger Selbstbeschäftigungsmaterial bekommen. Wir haben eine Fitness-Challenge, die wir zu Hause aufnehmen müssen und dann unseren Lehrerinnen und Lehrern schicken sollen. Damit werden dann die Klassen auch teilweise verglichen und die Noten gemacht. Das finde ich auch ziemlich kritisch, weil wir logischerweise uns mehr oder weniger einfach nur selbst beschäftigen sollen, dass überhaupt was an Bewegung stattfindet. Und ja, Kunstunterricht ist im Moment, ich habe keinen Kunstunterricht, aber was ich weiß, ist, dass meine Parallelklassen zum Teil einfach nur Aufträge nach Hause bekommen, dass sie was zeichnen sollen und das dann einschicken.
Wie ist das mit der Motivation? Ich kann mir vorstellen, also ich war ein recht fauler Schüler. Ich hätte mich schwer motiviert bekommen. Woher holt ihr euch die Motivation?
Oh, das ist bei mir ganz schwer. Im Moment ist es natürlich in den Ferien nicht so vergleichbar mit dem normalen Schulalltag. Aber ich weiß auch von meinen Freundinnen und Freunden, da ist die Motivation einfach komplett im Keller. Wir haben einfach gar nicht mehr die Motivation, überhaupt morgens aufzustehen, geschweige denn den Laptop anzumachen und uns dann an die Schulsachen zu setzen. Man wird einfach direkt abgelenkt von den ganzen Spielen, die man auf dem Laptop hat, oder von der Ablenkung allgemein zu Hause. Wenn man Geschwister hat, ist es noch schlimmer. Ja, deswegen, ich glaube, das kann man einfach überhaupt nicht vergleichen mit einem normalen Schulalltag, wo man wirklich in die Schule geht und dann konzentriert arbeiten kann.
Was wären deine wichtigsten Wünsche, damit der Lockdown erträglicher wird für euch?
Ich wünsche mir, dass beispielsweise die Unterstützungen, die vom Land Hessen oder allgemein von den Kultusministerien angesetzt wurden, dass zum Beispiel iPads ausgegeben werden, damit man die technische Ausstattung hat. Das wurde bei mir einfach noch gar nicht angegangen. Ich habe mein iPad immer noch nicht zu Gesicht bekommen und das ist jetzt ja fast ein gutes Jahr her. Und wenn ich nicht jetzt vor Weihnachten noch ein Gerät bekommen hätte von meinen Eltern, wäre ich bis jetzt komplett überfordert. Ich wünsche mir einfach, dass das besser umgesetzt wird, dass da wirklich die Geräte angeschafft werden, die jetzt noch benötigt werden. Und dass die Lehrerinnen und Lehrer vielleicht auch nicht so ganz allein gelassen werden, weil ich mir vorstellen kann, dass es die auch nicht einfacher haben als wir Schüler. Das geht in meinen Augen nicht, dass wir da so komplett allein gelassen werden.
Gibt es bei euch auch Zukunftsängste?
Definitiv. Also meine Noten sind in den letzten Monaten wirklich total in den Keller gegangen. Ich persönlich habe jetzt das Glück, dass ich eigentlich nie eine wirklich unterdurchschnittlichere Schülerin war. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da andere Leute gibt, die größere Probleme haben als ich und die vielleicht auch durch Corona jetzt einfach ja, sagen, sie schaffen es einfach nicht und gehen von der Schule und hätten das vor einem Jahr niemals gesagt. Von daher gibt es da definitiv Ängste, ja.
Schülerinnen und Schüler und ihre Probleme jetzt, wo der härtere Lockdown verlängert wurde. Darüber haben wir gesprochen mit Annika Steinbauer vom Stadtschülerinnenrat Darmstadt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hey, klick jetzt auf deinen Mix der Woche oder deinen Musikjahresrückblick. Klick auf deine empfohlenen Sender. Weil du dies gehört hast, könnte dir auch das gefallen. Also so Playlisten in Musik-Streaming-Diensten, die extra für euch von der künstlichen Intelligenz zusammengestellt werden, gibt es ja ganz viele. Denn da wird scheinbar auch viel draufgeklickt. So bleibt man dann in seiner kleinen Musik-Wohlfühl-Bubble. Dabei bieten ja gerade die Streaming-Dienste auch eine Riesenauswahl an neuen Künstlerinnen und Künstlern, neuen Bands, neuen Songs an. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Auf die neuen Sachen klicke ich nicht, denn ich bin über 30 und angeblich ist Anfang 30 Schluss mit der Offenheit für neue Musik. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ina Plodroch.
Ja, früher in der Schulzeit oder früher, als das Studium gerade erst anfing, die erste WG. 26, 27, 28, 29. Und dann ist sowieso alles zu spät.
Ich bin 31 Jahre alt.
Von nun an ging's bergab.
Naja, zumindest erleben viele Menschen in Deutschland ab ihrem 31. Lebensjahr einen musikalischen Stillstand. Das meint zumindest eine Umfrage zu wissen, die der Streamingdienst Deezer 2018 in Auftrag gegeben hat. Ich habe mich auch mal umgehört.
Gemischt, zum Teil auch älter, einige von 2020.
Ich höre auch neue Musik, aber komme dann immer auf alte Songs wieder zurück, wo ich mich dann auch mehr zu Hause fühle.
Ja. Songs von Radical Face zum Beispiel stehen bei ihm ganz oben im persönlichen Jahresrückblick, den die Streamingdienste für uns alle ja ganz persönlich erstellen.
Aber das war auch schon im Jahr 2018 und 2017 so. Also es sind immer bestimmte Lieder von bestimmten Bands, die ich immer wieder höre.
Aber kann das wirklich sein, dass es mit 31 Jahren plötzlich einfach so aufhört, dass wir uns für neue Musik, neue Genre, neue Künstler interessieren?
Nein.
Das sagt der Musikpsychologe Reinhard Kopitz. Man könnte das auf keinen Fall auf ein bestimmtes Alter festlegen, sagt er. Aber es gibt eine Tendenz.
Dass das Engagement, so nennen wir das, für Musik mit dem Alter abnimmt.
Musik, die verliert im Laufe unseres Lebens an Bedeutung, sagt er. Aber zwischen 15 und 30 Jahren, da ist sie enorm wichtig. Also in der Schulzeit, im Studium, während der Ausbildung. Da ist sie identitätsstiftend.
Wenn ich meine Identität ausprägt, gehört eben auch meine kulturelle Praxis mit dazu, um mich von anderen abzugrenzen.
Ja, aber wenn wir älter werden, die Identität dann so langsam ausgeprägt ist, ab dann hat Musik eine andere Funktion in unserem Leben. Wer älter wird, der reguliert mit der Musik häufiger die eigene Stimmung. Also ich will mich gut fühlen, mache ich so ein bisschen fröhlichere Musik an oder ich mache bestimmte Musik an, um mich zum Nachdenken anzuregen.
Also meine Top-Songs waren dieses Jahr vor allem Kompositionen von Max Richter, was daran lag, dass ich beim Arbeiten viel Instrumentalmusik hören wollte.
Ich glaube, ich entdecke tatsächlich jetzt mehr neue Musik, eben durch den Spotify-Algorithmus.
Der Musiksoziologe Kai Ginkel sieht das etwas anders. Er meint, die Streamingdienste selbst sorgen auch dafür, dass wir NutzerInnen immer dieselbe Klangfarbe und dasselbe Genre immer wieder und wieder hören.
Also wenn ich zum Beispiel in Spotify den Punkt genau deine Musik anklicke, sehe ich 4 für mich generierte Playlists.
Songs, die wir sowieso auf Repeat hören, die wir früher auf Repeat gehört haben und...
Da gibt es die Zeitkapsel mit Musik aus meiner Jugend, die ist überraschend treffsicher. Also diese Streaming-Dienste, die tragen womöglich auch was dazu bei.
Dass manche Menschen in ihrer Zeitkapsel womöglich stecken bleiben. Und er meint, selbst wenn die Daten von dieser nur auf einer Umfrage beruhen und das mit diesem exakten Alter 31 Jahre etwas übertrieben genau ist, fällt auf, bei Leuten in Brasilien, dort hat sich dieser nämlich auch umgehört, beginnt der vermeintliche musikalische Stillstand früher.
Naja, woran könnte das liegen? Das hat ja vielleicht auch was mit dem Eintritt ins Erwerbsleben zu tun.
Stichwort Lebensphase. Wer anfängt, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, vielleicht sogar noch ein Kind bekommt, der hat einfach viel weniger Zeit, neue Songs, neue Künstler, neue Genres zu entdecken. Er meint deshalb...
Diese Gesellschaftsdiagnosen, die es so gibt, die sind ja meistens... nur Milieudiagnosen.
Wer vielleicht eine Ausbildung gemacht hat, steht möglicherweise viel früher fester im Erwerbsleben und vielleicht hat dann die Musik schon eine ganz andere Funktion im Leben als bei Menschen, die noch studieren und die damit viel länger in unsteten Formen leben. Aber er meint auch, es gibt schon Leute, die sich über diese identitätsstiftende Phase im Leben hinaus sehr viel mit Musik beschäftigen. Wer studiert hat, wer promoviert, in Startups arbeitet, immer mal den Job wechselt, also im Soziologenmilieu spricht, dann
unter unkonventionelle Leistungselite geführt wird.
Ja, und wer dazu gehört, der hört wohl länger neue Musik.
Während es da halt auch eine gute Währung ist, kulturell auf dem Laufenden zu sein.
Ja, und wer immer weiß, was gerade angesagt ist, welche neuer Künstler, welche neue Künstlerin man vielleicht kennen sollte, der kann beim Kickerspielen im neuen Office dann ordentlich angeben.
Die Kehrseite davon ist möglicherweise, dass die unter einem großen Druck stehen, sich auszukennen, sich permanent auch neu zu erfinden, um sich selbst auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten.
Und wie er das so erzählt, ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, irgendwann nicht mehr ständig neue Musik und neue Künstler entdecken zu müssen. Und wenn, dann nur, weil man selber Lust darauf hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist nicht genug Impfstoff da, es geht nicht schnell genug voran. In den vergangenen Tagen, da gab es viel Kritik daran, wie es zurzeit mit den Corona-Impfkampagnen läuft. Jetzt soll es schneller gehen, es wurde mehr Impfstoff dazu gekauft und der, den wir haben, der soll effizienter eingesetzt werden. Sophie Stiegler aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Also die EU hat heute ihre Bestellungen bei den Unternehmen BioNTech-Pfizer verdoppelt von insgesamt 300 Millionen Dosen auf 600 Millionen Dosen. Das ist auch direkt auf dem Aktienmarkt angekommen bei der BioNTech-Aktie. Ist diese Nachbestellung eine Reaktion auf die Kritik, also die EU sei zu geizig gewesen bei den Impfstoffen?
Also wenn man die EU fragt, sagt die natürlich nein. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die hat heute den Vorwurf zurückgewiesen, dass die EU da irgendwie zu zögerlich gewesen wäre.
Denn wer wusste schon im Sommer, welcher Impfstoff zum Schluss das Rennen macht? Wir brauchen ein breites Portfolio. Wir haben von Anfang an als Europäische Kommission investiert in den Ausbau der Kapazitäten. Das zeigt sich auch heute, wie wichtig das ist. Und wir sind jetzt gemeinsam mit 27 Mitgliedstaaten dabei, diesen Impfprozess voranzutreiben.
Ja, also sie hat nochmal gesagt, der Weg der EU sei der richtige gewesen. Und es helfe ja auch nichts, wenn man zwar ganz viel Impfstoff bestellt hat, aber der erst viel zu spät da ist. Und tatsächlich berichtet die Wirtschaftswoche, dass es in der EU gerade auch an Impfstoff fehlt, weil BioNTech angeblich im Rückstand sei mit seinen Lieferungen. BioNTech hat das aber nicht bestätigt bisher.
Aber wenn man jetzt schon hinterher ist mit den Lieferungen, woher zaubert dann BioNTech plötzlich die bestellte Extramenge her?
Also das liegt laut der EU an einem neuen Werk in Marburg. Das soll im Februar mit der Produktion loslegen. Ist aber natürlich schon auch so ein bisschen eine Wette drauf, dass das alles reibungslos klappt. Also dieses Produktionswerk, das gibt es zwar schon. Das hat vorher einem anderen Pharmaunternehmen gehört und die Mitarbeiter, die wurden wohl auch übernommen. Es wird aber zurzeit noch umgebaut, also jetzt gerade noch umgebaut. Trotzdem sagt BioNTech, wir können da im ersten halben Jahr, wenn es dann mal losgeht, 250 Millionen Impfdosen produzieren. Und wenn das klappt, wäre das natürlich ein Riesenboost.
Womit kann Deutschland insgesamt rechnen? Wie viel Impfstoff kommt dieses Jahr zusammen bei uns?
Aktuell rechnet das Bundesgesundheitsministerium mit 140 Millionen Dosen und zwar allein mit den schon zugelassenen Impfstoffen von BioNTech und Moderna. Das könnte also noch mehr werden. Und weil jeder eben zwei Spritzen braucht, würden diese 140 Millionen reichen für 70 Millionen Menschen. Das dürfte also mehr als genug sein, damit sich das Virus in Deutschland nicht mehr dauerhaft verbreitet. Stichwort Herdenimmunität. Aber in der Rechnung ist auch noch eine ziemlich umstrittene Bestellung mit drin. Deutschland hat nämlich anscheinend unerlaubterweise so on the side mit BioNTech und Pfizer verhandelt und nochmal 30 Millionen Dosen extra bestellt, und zwar nur für Deutschland.
Und ist das tatsächlich nicht erlaubt? Warum?
Weil sich eigentlich alle EU-Mitgliedstaaten geeinigt haben, gemeinsam mit den Herstellern zu verhandeln und gemeinsam zu bestellen. Also es sollte eigentlich keine Alleingänge geben. Daran hat auch Ursula von der Leyen heute nochmal erinnert. Hanno Kautz, der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, der sieht das ein bisschen anders.
Das verträgt sich schon mit den EU-Absprachen. Die zusätzlichen Kontingente, die wir uns gesichert haben, die stören die anderen Verträge nicht. Also kein anderer EU-Mitgliedstaat wird dadurch später Impfstoffe von BioNTech zum Beispiel bekommen, nur weil Deutschland eine Zusage bekommen hat für zusätzliche Impfstoffdosen.
Also ob dieser deutsche Alleingang in der EU irgendwelche Konsequenzen haben wird, das ist bis jetzt noch nicht klar.
Okay, wir haben jetzt lange über Impfstoffbestellungen gesprochen, aber es gibt noch eine Strategie. Ich habe es gerade schon angedeutet, wie man schneller mehr Menschen impfen könnte.
Dafür hat es heute ein Go der Europäischen Arzneimittelagentur EMA gegeben, nämlich, dass man aus einer Ampulle mit BioNTech-Impfstoff nicht nur 5 Impfdosen, wie bisher vorgesehen, sondern wenn man quasi alles bis zum letzten Tropfen rausholt, sogar 6 entnehmen kann. Das heißt, man kann mit der gleichen Menge Impfstoff mehr Menschen impfen.
Ist da sonst noch so viel übrig im Fläschchen, was sonst weggeschmissen worden wäre?
Ja, tatsächlich ja. Also BioNTech füllt absichtlich ein bisschen mehr rein. Normalerweise läuft das so, also man hat dieses Fläschchen mit einem Deckel und da sticht man mit der Spitze durch diesen Deckel durch, zieht die Spritze auf, bis man eben eine Impfdosis in dieser Spritze hat. Und mit nicht ganz so hochwertigen Spritzen geht das nicht unbedingt so genau. Dann bleibt halt nach der Impfung noch ein bisschen was in der Spritze übrig und auch in dieser großen Ampulle, da bleibt auch was übrig. Aber wenn man das jetzt ganz präzise macht und nicht so viel Impfstoff verschwendet beim Spritzen aufziehen, dann kann man eben 6 Impfdosen rausholen. Rein rechnerisch wären sogar genug für 7 Dosen in diesen Ampullen drin, aber so genau kriegt man es wohl doch nicht hin.
Wie können wir das Impfen in Deutschland beschleunigen? Einmal mehr Impfstoff kaufen und den auch fast bis zum letzten Tropfen einsetzen. Hintergründe von Sophie Stiegler aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Diskussionsthema diese Woche: der Duden gendert, zumindest online auf duden.de. Das heißt, bei Mieter steht jetzt, dass das eine männliche Person ist, die etwas mietet. Und bei Mieterin gibt es nicht mehr so wie früher nur einen Verweis auf den Eintrag Mieter, sondern nach und nach wird umgestellt, sodass es bei allen weiblichen Formen eine eigene, vollständige Erklärung gibt. Die Zeitung Die Welt hat ziemlich empört darüber berichtet und zitiert Sprachforschende, die das unsinnig finden. Und wir haben bei der Duden-Redaktion nachgefragt, warum sie jetzt anders mit den Begriffen umgehen. Beziehungsweise Ann-Kathrin Horn aus dem Update-Team hat das getan. Ann-Kathrin, was sagen denn die Duden-Menschen? Warum jetzt die Änderung?
Ja, die Duden-Redaktion sagt, das hat mehrere Gründe. In der gedruckten Version muss man ja Platz sparen, aber online hat man dieses Platzproblem ja eigentlich nicht. Und bisher stand bei Mieterin, die weibliche Form von Mieter mit einem Link dazu, der dann zu dem Eintrag von Mieter führt. Und da sagt Katrin Kunkel-Ratzum von der Duden-Redaktion, das ist allein schon aus technischer Sicht nicht so gut gelöst.
Man muss dann eben, wenn man wissen will, beispielsweise, was ist denn eine Ärztin oder nehmen wir ein moderneres Beispiel, eine Influencerin, eben auf Influencer oder auf Arzt klicken, also auf diesen Verweis klicken, um die Bedeutung zu erkennen. Im gedruckten Wörterbuch ist das nicht so schwierig, weil die Einträge normalerweise nah beieinander stehen. Im Online-Wörterbuch stehen die eben auf unterschiedlichen Seiten.
Also das ist der technische Aspekt, dass man bisher viel klicken muss, aber es gibt auch inhaltliche Gründe.
Dass wir gerne wollten, dass die weiblichen Formen eben genauso eine vollwertige Definition haben wie die männlichen Formen. Und das war eine Forderung, die auch von sehr vielen Nutzerinnen und Nutzern des Online-Wörterbuches an uns herangetragen worden ist.
Also erster Grund, online hat man den Platz ja eh, dann kann man auch gleich auf der Seite für Ärztin erklären, was das für ein Beruf ist. Und es geht aber auch schon um mehr Gerechtigkeit bei Sprache.
Bei uns im Netz, bei Instagram, da heißt es in einigen Kommentaren zu diesem Thema, Gendern sei gar nicht Teil der Alltagssprache und die männliche Form, die reiche doch aus. User Betonbertel, der schreibt, diese Diskussion übers Gendern werde nur in den Medien und in bestimmten Sprachwissenschaftsgruppen geführt. Was sagt die Duden-Redaktion zu solcher Kritik?
Also Katrin Kunkel-Ratzum von der Duden-Redaktion meint, dass das Thema geschlechtergerechte oder geschlechtersensible Sprache kein elitäres Thema ist, sondern dass es durchaus in der breiteren Gesellschaft angekommen ist und dass es immer mehr Rückmeldungen dazu bei der Duden-Redaktion gibt. Und die Kritik konkret an dieser Aktion jetzt kann die Duden-Redaktion nicht wirklich nachvollziehen, weil sie sagt, wenn wir einen Eintrag haben, der heißt Mieter, der, dann ist das eine männliche Person und eine Frau sei nicht automatisch mitgemeint bei Mieter, der, auch wenn es im Deutschen das generische Maskulinum gibt, wonach Frauen ja durchaus mitgemeint sind bei männlichen Formen. Aber Untersuchungen haben auch tatsächlich gezeigt, dass das generische Maskulinum nur so semi-gut funktioniert. Wenn man sagt Arzt oder Ärzte, stellen sich viele Menschen eher Männer vor als Frauen.
Ja, umgekehrt wäre es genauso. Wenn du nur von Ärztinnen sprechen würdest, würde ich mich als Arzt wahrscheinlich auch nicht angesprochen fühlen. Also es ist genau das Gleiche.
Richtig.
Wie machen das denn andere Wörterbücher mit den Begriffen?
Also es gibt ja noch zum Beispiel Pons und Langenscheid. Bei Pons ist das so, dass zum Beispiel beim Eintrag Mieter immer noch ein IN in Klammern steht. Also Mieterin ist da quasi schon mit dabei. Bei Langenscheid ist es in der Online-Version so, wie es beim Duden bisher war. Wenn du da Mieterin eingibst, musst du noch auf den Eintrag Mieter weiterklicken, um mehr zu erfahren. Leider konnten wir die Redaktion da so spontan nicht erreichen und die konnten mir nicht so schnell mitteilen, ob das so bleiben soll oder ob es da auch Überlegungen gibt, das zu ändern.
Der Duden könnte ja einen Schritt weitergehen. Also wenn der Duden mit seiner Aktion gendergerechter sein will, dann müsste er nicht eigentlich noch mehr Optionen geben als nur männlich und weiblich, weil da jetzt niemand mit gemeint ist, der oder die sich weder als weiblich noch als männlich definiert.
Ja, also das sieht die Duden-Redaktion durchaus, dass sie da jetzt nur zwei Geschlechter aufführt, der und die und dass alle anderen außen vor sind. Aber Katrin Kunkel-Ratzum sagt auch, dass es da ja andere sprachliche Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel das Gendersternchen oder den Unterstrich.
Wir kommen dann eben dazu, welche anderen Mittel gibt es denn noch, die tatsächlich übergreifend sind und eben andere Geschlechter mit einbeziehen. Das ist eine umfassende gesellschaftliche Diskussion und ich selber bin sehr gespannt und sehr neugierig, wie die weiter gehen wird und wo wir da eventuell in 5 Jahren stehen werden.
Also da muss man vielleicht dazu sagen, so ein Wandel findet ja immer statt mit Sprache. Vor ungefähr 20 Jahren gab es beim Duden noch überhaupt keine weiblichen Formen. Und seit Herbst hat der Duden auch zum ersten Mal einen eigenen Eintrag, zum Beispiel für das Wort Gendersternchen, der das dann erklärt. Und der Duden hat auch eine eigene Anleitung zu geschlechtergerechterer Sprache, also Tipps dafür. Und das wurde auch schon ganz schön kritisiert von Gruppen, die das als unnötig bezeichnen.
Gendern, ja oder nein? Der Duden sagt ja. Und in der Online-Version gibt es für mehr geschlechtergerechte Geschlechtergerechtigkeit jetzt nach und nach bei allen weiblichen Bezeichnungen die kompletten Einträge und nicht mehr wie bisher nur den Verweis auf den männlichen Begriff. Ann-Kathrin Horn war das. Mit der Duden-Redaktion hat sie gesprochen für Deutschlandfunk Nova für unser Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.